Rockantenne. Heimatklänge.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. David Löbe ist mein Name. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder alle mit dabei seid. Und heute, ja, heute weiß ich gar nicht so wirklich, wo ich anfangen soll. Heute habe ich am anderen Ende der Leitung, er ist Gitarrist, Bandleader, er ist Produzent, er ist Gitarrenspezialist, Veranstalter. Er hat schon zusammengearbeitet mit internationalen Größen von A wie Aerosmith bis Z wie ZZ Top. Sigi Schwarz aus Heidenheim, Heidenheims Very Own, freut mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu schwätzen.
Ja, hallo David und hallo liebe Hörer von Rockantenne Bayern. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Du hast jetzt, also ich sag's einfach mal, so irgendwie einen Großteil davon so gemacht, was man in der Rockwelt so machen oder werden kann. Ist das so eine faire Einschätzung? Jetzt vielleicht außer Groupie sein, sagen wir jetzt mal.
Ja, ich habe mir meine Träume zur Wahrheit, zum Live-Leben werden lassen, weil ich in frühen Tagen mit Woodstock angefangen habe, mich für Gitarrenmusik zu interessieren über Jimi Hendrix, Eric Clapton. Und da gab das eine das andere. So wurde ich ja dann zum Gitarrenhändler viele Jahre, was ein großes Thema war. Natürlich zum Musiker schon über die ganzen Jahrzehnte. Und jetzt seit 15 Jahren als Veranstalter, also das Rockbusiness in allen Formen habe ich gelebt und lebe es ganz intensiv in Dankbarkeit.
Also lebst es und liebst es auch nach wie vor, oder?
Na, also jeden Tag. Jetzt haben wir natürlich eine besondere Zeit, wo man in der Form leider ohne Publikum leben muss. Der Applaus und die Interaktion mit dem Publikum ist mir sehr, sehr wichtig und Leute, die mich kennen, die wissen das auch, wie ich das schätze. Ja. Aber es geht uns ja eigentlich allen so. Somit habe ich ja vielleicht ist auch das Thema, jetzt greife ich vorweg, das neue Album, schreibe an einem Buch mit vielen Geschichten und spiele auch dennoch viel Gitarre, denn alleine als der Freizeitsportler oder Läufer, der sich im Wald und auf den Wiesen aufhält beim Rennen oder vielleicht mit dem Fahrrad fahren, das wäre zu wenig.
Ja, man hat als Musiker schon, finde ich, ein ganz besonderes Ventil auch nochmal für schwierige Zeiten und negative Emotionen wegzuspielen, wegzusingen, was auch immer man macht. Verstehe ich, wollte ich damit sagen. jetzt hast du schon angedeutet, angesprochen, dann springen wir doch gleich zu deinem Album. Dein inzwischen 11. Studioalbum, wenn ich es richtig gelesen habe, ist rausgekommen, Mitte Februar, The Fire Inside. Erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch, ist ja doch immer ein großes Ding, ein ganzes Album rauszubringen.
Ja, die Zeit war ja gegeben letztes Jahr. Ich hätte normalerweise das gar nicht machen können. Das letzte Album mit eigenen Songs kam 2012 von mir auf den Markt bei Sony Music, New Love Songs. Und sonst habe ich ja verschiedene Alben, so Tribute-Alben mit Woodstock-Tribute, Gary Moore-Tribute-Album und auch mit vielen Leuten von Toto, Deep Purple, Michael Schenker habe ich produziert, mit vielen Leuten gespielt. Also die Zeit jetzt, letztes Jahr, war deshalb günstig, weil auch also Corona hat mir da eins in die Karten gespielt. Ich hätte natürlich lieber live gespielt, aber die Konzerte mit großen Orchestern, was ich sehr viel mache, mit philharmonischen Orchestern, meine Milestones of Rock, gibt es auch zwei Alben davon mit den großen Rockklassikern. Das bedarf immer sehr viel Vorbereitungszeit und auch Sachen. Ich hätte auch mit ein paar Rocklegenden im Vorprogramm gespielt, wieder mit meinen Freunden Chris Thompson, Auftritte mit Bernie Marsden von Whitesnake. Alles viel flach und somit war genügend Zeit eben, sich mal wieder auf die eigene Spielweise und eigene Songs zu konzentrieren. Und das ging dann auch relativ schnell, weil ich einfach einen Überschuss von Energie hatte.
Ja klar, wenn man als Veranstalter und irgendwie immer was macht und dann auf einmal war ja wirklich wahrscheinlich bei dir erstmal fast komplett Ruhe, oder?
Ja, ich veranstalte jährlich dann die andere Seite vom Sigi, der nicht Gitarre spielt, der dann eben veranstaltet. Ich veranstalte mich in Heidenheim, wo ich lebe, im Jahr öfters selbst, also immer wieder mal mit einem klassischen Orchester und dann gibt es da einen tollen Club, den Lokschuppen, wo ich dann mit den großen Stars, früheren Idolen von mir, heute Freunden von mir, regelmäßig auftrete. Und dann gibt es das große Brenzpark Open Air. Also ich seit 14 Jahren veranstaltet, da waren auch alle möglichen internationalen Stars hier und nationalen Stars. Und jetzt letzten Sommer, wie gesagt, auch für diesen Sommer, was jetzt schon wieder verschoben wird auf den nächsten Sommer, wären jetzt auf dem Programm gestanden The Boss Hoss, Freunde von mir, einer kommt von Boss Hoss aus Heidenheim, die hatte ich dann schon, hätte ich zum vierten Mal schon in Heidenheim jetzt veranstaltet und Crow, Der Mann mit der Maske, das ist auch ein guter Bekannter von mir, das ist von meiner Schulfreundin der Sohn, der Carlo Weibel.
Lustig.
Also quasi wäre so ein richtiges Heimspiel geworden, letztes Jahr wie dieses Jahr. Jetzt machen wir es halt dann 22.
Also hast du jetzt auch schon momentan alles für 21 auf Eis gelegt wieder, ne?
Ja, muss ich leider. Das ist gerade aktuelles Pressethema auch und alle Sachen, die wir noch gedacht haben, auch wenn es jetzt Heidenheim, also ich mache mein Open Air Ende August, aber das schaffen wir alle nicht, man, das Impfungen und alles. Wir wissen nicht, was kommt und dann die Restriktionen, Auflagen mit Hygiene, Sicherheitskonzept, wie viele Leute dürfen auf einem Platz, wie viele Leute dürfen in eine Halle. Also ich kann sagen, da ich ja mit den Großveranstaltern oder also mit der großen Veranstaltergruppe wie Live Nation, Marek Lieberberg und solchen Leuten ja zusammenarbeite, ich kann sagen, es ist ja alles für dieses Jahr abgesagt. Also es wird selbst die Herbsttourneen gehen ins 22 rein, also wird nichts mehr gespielt. Vielleicht kleine Clubs, ich hoffe auch, dass Kommunen irgendwelche Veranstaltungen für regionale Künstler veranstalten werden. Also es wird Heidenheim, wo ich lebe, machen. Das wird bestimmt in München und sonst wo geben. Aber dass große Künstler auf Tour gehen, der ganze Apparat, der rollende Apparat, der lässt sich ja gar nicht realisieren. Wenn man, es ist ja nichts kalkulierbar. Und dann müssen wir nur mal sagen, alles, was international nach Deutschland kommen soll, funktioniert ja auch nicht. Also 22 könnte es wieder gut werden. Hoffen wir sehr.
Hoffen und bangen oder hoffen und bangen. Das
Ja, hoffen und bangen, ja.
ist alles, was wir gerade tun können. Aber dann schütteln wir doch das wieder schnell ab, weil das Thema geht uns, glaube ich, allen auf den Keks. Dir wahrscheinlich noch mehr als
Genau.
den vielen anderen, weil du bei dir natürlich noch mehr Skin in the Game ist. Aber dann lass uns doch noch ein bisschen über das Album reden. Wie war denn jetzt für dich so die, doch nach 9 Jahren, so dein erstes wieder eigenes neues Material? Wie war denn jetzt für dich so die gefühlte Resonanz von deinem Umkreis, von den Fans, vielleicht auch die ein oder andere Review, die du so aufgeschnappt hast?
Ja, also da, wo ich mich dran gemacht habe, an die Songs zu schreiben, also saß ich im Sonnenschein mit meiner Gitarre und habe Licks auf der Gitarre gespielt und mein Gefühl war da an frischen amerikanischen Sachen, die mich damals, wie sie rauskamen, sehr inspiriert haben. Das waren Bands wie Van Halen Ende der 70er. Also ich kann mich noch an viele Schallplatten, die ich gekauft habe, an die ersten Minuten des Hörens erinnern oder die Sachen von Journey, wo Steve Perry dann dabei war. Immer natürlich der Neil Schon oder Michael Schenker, den ich 1973 als 15-Jähriger live in Heidenheim gehört habe, genauso wie Bernie Marsden, der damals bei UFO gespielt hat. Den Michael Schenker habe ich ja dann auch Platten produziert, der war dann Bandmitglied bei mir und somit war dann mein Gedanke, ich mache jetzt einfach eine frische amerikanische Rockmusik. Michael Schenker ist zwar ein Deutscher, der auch viel in England gelebt hat mit UFO, aber die Riffs, die ich da so auf dem neuen Album habe, die sind einfach frisch und frech und so war der Gedanke. Das könnte doch was geben. Und dann war die nächste Überlegung, jetzt kenne ich viele Sänger. Ich habe mit vielen internationalen Sängern gearbeitet. Bobby Kimball von Toto singt bei mir. Ganz viele CDs habe ich produziert zusammen mit Chris Thompson, die Stimme von Manfred Mann's Earth Band, Blinded by the Light. Jeder hört sie jeden Tag oder For You oder Davis on the Road Again. Und da gibt es viele, viele andere internationale Leute, mit denen, auf die ich zurückgreifen hätte können. Aber 2020 war ja ein Jahr ohne Flüge oder wenig Flüge und vielen Restriktionen. Also war es gar nicht möglich und ich wollte international das Ganze anlegen. So habe ich einen amerikanischen Sänger, mit dem ich manchmal gearbeitet habe bei irgendwelchen Sessions, Dave Sheffer, der aus New York stammt, der aber hier in Süddeutschland lebt, den habe ich gefragt, Dave, hättest du Lust, mit mir mal ein bisschen an ein paar neuen Songs zu arbeiten? Der spielt auch ganz ordentlich Schlagzeug, der Mann. Und so ergab sich das alles relativ schnell. In 4 Wochen waren meine 15 Songs mit seinen Texten und mit unseren gemeinsamen Melodien versehen. Wir haben eine tolle Rhythmusgruppe geholt. Ich hätte jetzt auf einen Native Bass Player, Rock Player wie den Neil Murray von Whitesnake zurückgreifen können, mit dem ich auch schon ein paar CDs eingespielt habe. Aber der, wie gesagt, der Mann lebt in England, hat dann auch schon seine 70 auf dem Buckel, also wäre gar nicht rausgekommen. Und habe dann dafür eine junge Rhythmusgruppe, die sehr studioerfahren ist, dazugeholt. Und wir haben die Songs in 2 Tagen eingespielt. Jeden Song geprobt, also im Studio, Top-Studio, Schwäbisch Gmünd, auch hier in Süddeutschland, also mit allem, was dazugehört. Und das war Live-Atmosphäre pur. Und so waren die Basics, waren in 2 Tagen fertig. Und das Feuer hat ständig gebrannt. Also es brennt auch jetzt noch.
Ja, ich merk's. Also du liebst es, klar, das merkt man, das spürt man. Du hast gerade gesagt, ihr habt die Basic Tracks, habt ihr praktisch live eingespielt zusammen als Band. Was ist da für dich der Vorteil, als wenn man es alleine macht?
Also ich habe die ganzen Jahre so viele Sachen produziert und auch den Namen wie Steve Lukather mit der Gitarre bei mir im Studio gehabt oder Bernie Marsden oder der Jeff Whiter und Michael Schenker, viele Sachen. Wir haben die Sachen immer nacheinander gespielt bei vielen Produktionen. Also erst die Bass, Schlagzeug, erst Programm, Rhythmusprogramm, dann Bass, Schlagzeug. So produzieren ist ja die moderne Produktionsweise. Wir haben alles ist austauschbar, aber die Musik, die ich jetzt hier aufgenommen habe, wenn ich schon lesen darf in Reviews, das klingt ja wie wenn ZZ Top und Van Halen sich zusammengetan hätten und hätten ein neues Album aufgenommen, damals. Also das auch noch dazu, also schon mit dieser Energie von wo sie noch jung waren, dann war mir klar, also ich habe ja auch die ersten Platten mit Bluesbands in den Ende der 70er live im Studio eingespielt. Jetzt die neue Technik, die digitale Technik ermöglicht halt eben alles. Man kann, klar, wenn ich mit Orchester produziere, dann ist es mit digitaler Weise unglaublich gut. Aber ich wollte dieses alte Gefühl haben. Wir schauen uns an und spielen zusammen, haben einen eigenen gemeinsamen Groove. Der Drummer hat zwar seinen Klick auf dem Kopfhörer, aber wir grooven gemeinsam mit Augenschein und mit Körperenergie. Und das ist wirklich, also ich höre es, das hat mich auch sehr zufriedengestellt. Natürlich habe ich meine Solos hinterher drauf gespielt, aber das sind keine mehr, da ist eine Rhythmusgitarrenspur drauf, so wie es früher einmal war, einfach direkt frisch, frech und geradeaus.
Ja, das habe ich mich auch gewundert, da ist nichts gedoubletracked in der Gitarre, oder?
Ja, also bei drei Songs habe ich mal noch eine zweite Rhythmusgitarre drauf gespielt. Ja. Und ursprünglich dachte ich mir, beim Schreiben der Songs habe ich gedacht, könnte man natürlich wagen, eine B3, eine Hammond B3 mit reinzunehmen, weil der Sound eigentlich auch immer, mein Sound immer auch ein bisschen bluesig sich darstellt. Aber dann war das so fett, der Gitarrensound. Ich meine, da darf ich jetzt auch Werbung in eigener Sache machen. Den Verstärker, den ich da spiele, den gibt es jetzt dann in Zukunft oder in Kürze auch im Handel. Durch das, dass ich jahrelang, jahrzehntelang einen Gitarrenladen betrieben habe, muss ich gerade nochmal ausholen, war ja an sich der exklusivste Gitarrenladen anscheinend weit und breit in Europa, viele sagen weltweit, und ich hatte die größte Röhrenverstärkerauswahl. Ich habe auch viele Exklusivfirmen hier vertrieben, auch als Europavertrieb, Bogner Amplification und also viel, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich habe für diese Produktion habe ich von einem Designer einen modifizierten Marshall bekommen, der mir so gut gefallen hat, dass ich den jungen Designer gefragt habe und einen Sales Manager, der mit mir schon gearbeitet hat aus Hollywood von Bogner Amplification, ob wir nicht eine Firma gründen sollten. Und das haben wir jetzt gemacht. Es gibt eine Lens Amplification GmbH und da ist dieser Verstärker-Prototyp, den ich auf dem Album spiele, der hat mich dazu ermutigt, da nochmal tatsächlich in das Verstärker-Business reinzugehen. Letztendlich ist der Verstärker nicht alles. Der Sound ist gut, der Spieler macht natürlich mehr, muss ich mal also wieder sagen. Ist auch nicht zu meinem eigenen Lob. das wollte ich jetzt neutral. Wir interpretieren immer viele Sachen in irgendwas rein. Also ich spiele halt so, wie ich spiele, weil ich so bin, wie ich bin. Und der Verstärker ist sehr gut, weil er vieles transportiert. Aber letztendlich muss natürlich der Spieler schon einen Input, der muss was mitbringen. Und dann macht der Verstärker eben einen Sound, der mir gefällt, und ich glaube, jetzt haben schon ein paar Leute haben schon Meldung gemacht, wie klasse dass sie den Sound finden. Das ist immer relativ. Ich hab sehr viele Jahre, wie gesagt, sehr groß angelegt, an viele Stars High-End-Equipment verkauft, also an Aerosmith, an Tote Hosen, Rammstein. Und die waren alle mit mir persönlich im Kontakt. Und ich weiß deshalb schon, wovon ich rede. Aber letztendlich bleibt es bei der Musik, um das es geht. Es geht nicht um das Material in letzter Konsequenz, sondern um das Gefühl der Musik, das, was aus den Menschen herauskommt. Deshalb wollte ich jetzt die Werbung nicht zu sehr in eigener Sache machen. Es war fast vermessen, aber das Produkt ist auf jeden Fall gut und ich stehe für das Produkt mit meiner Firma.
Gott bewahre, ich meine, das ist ja auch eine spannende Geschichte, wenn du sagst, du hast jetzt eine eigene Verstärkerfirma nochmal gegründet. Ist das jetzt euer erstes Modell sozusagen, was du jetzt auf dem Album gespielt hast, oder?
Genau, das erste Modell, das war der Prototyp. Das ist auf Marshall-Basis. Ja. Leute, die das, falls es, wenn das jemand zuhört, dann weiß er, von wovon ich spreche. Mit einem bestimmten schönen, definierten Verzerrsound, wo eben alle Frequenzen, die Bässe, die Mitten und die Höhen in einer unglaublich schönen Transparenz zum Tragen kommen. Also und sehr, sehr groß und kräftig klingen. Also jemand, der jetzt diese Songs hört und auch schon gehört hat, haben die Leute gesagt, ja, du hast einen unglaublich großen Sound. Also das ist klar, das passt Gitarre rein in Verstärker und so habe ich es gespielt. Das ist nur, das, was ich gerade erzähle, ist eben eher was für Gitarristen. Ich glaube, der allgemeine Rockhörer, der interessiert sich weniger für dieses Differenzierte, was ich da hier gerade vom Stapel gebe. Aber der Spirit von der Musik war eben die Musik, die für mich in den 70ern, Anfang 80ern gelebt hat. Und die habe ich jetzt nicht neu erfunden, aber ich habe sie für mich neu definiert mit meinem eigenen Gefühl.
Ja, also ich würde musikalisch finde ich, also es lässt sich, also klar natürlich, es schlägt einfach in viele Richtungen aus. Es lässt sich nicht wirklich festnageln, finde ich. Ich finde, das ist einfach so ein Hard Rock, Classic Rock Mix, aber ich finde einfach doch, dass der Blues Rock und der Southern Rock doch bei dir irgendwie eine starke Rolle spielen, oder?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja.
Und dann hat sich das gut ergeben, dass dieser Dave Sheffer, der Amerikaner, der dieses Rock-Feeling auch lebt.
Ja.
Also der bringt auch einen Teil von dieser Authentizität mit. Und war für mich gleich vom Anfang an, war das eine gute Sache. Er hat ja seinen amerikanischen Slang, den man hört. Also wir sind dann, das ist dann, ja, das Feeling war mir wichtig. Und das Feeling das habe ich für mich getroffen. Und die vielen, vielen Reviews, die ich jetzt schon lesen durfte, das ist jetzt quasi der Ersatzapplaus. Den man sonst so mal, es liest man sich halt und sagt,
Ja,
oh,
klar.
die schreiben alle klasse, 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 und dann ist ja auch gut, ja.
Ich finde vor allem, dass, also das hat mich beim, also ich kannte ihn jetzt auch als Sänger noch nicht, muss ich zugeben, davor. Ich fand, er hat eine ganz, also das Feeling, was du sagst, das hat es bei mir irgendwie auch getan, muss ich sagen. Also er hat da sehr viel, glaube ich, also sehr viel reingelegt, sehr viel an Feeling, das hört man, das spürt man.
Ja.
Ich habe in einem Text auch gelesen, also ich weiß nicht, ob es ein Gag war, dass er Cherokee-Blut hat in sich.
Ja, hat er. Ja, genau, hat er. Ja,
Ist
das.
deswegen dann
Ja.
Spend the Night with Me am Anfang dieses Getrommel oder habe ich dann zu viel reingelesen?
Nein, das genau um das geht es. Das versteht wahrscheinlich nicht jeder, aber du hast es gut gelesen, und wenn man es dann weiß und wenn ich das dann auch jemand erzählen darf, das lag genau dran. Das Intro war nur ein Schlagzeug, reines Schlagzeug-Intro, wie ich es mir ausgedacht hatte. Und dann hat er mal in einer Pause oder beim Abhören hat er so sein Indianer-Laute dazu gesungen. Da sage ich, Mensch, Dave, das klingt ja gut. Dann sagt er, ja, findest du das wirklich? Dann sage ich, ja, Mensch, das ist ja, du bist ja ein Indianer, so kenne ich ihn ja. Also er hat seine Großmutter mit den Wurzeln bei den Cheyennes, und dann war das, na, sag ich, dann macht es. Also wir können das vertreten. Und wenn er das dann live auch bringen wird, dann mal, also dann sieht man auch, woher er kommt, wenn er dann tanzt. Also er verkörpert es einfach, und das gefällt mir. Ja, wir sind ehrlich und geradeaus, das ist schön.
Ja, das macht es natürlich nochmal, wenn man die Geschichte kennt, macht es natürlich nochmal richtig authentisch. Finde ich cool. Fällt mir gut. Finde ich, macht auch, keine Ahnung, gibt dem Album gleich zum Anfang so ein Flair, ist gleich so ein Hinhörer, wenn man die Scheibe startet. Ist cool.
Ja, es wäre natürlich schön gewesen, das jetzt mit im Vorprogramm von Toto, Foreigner und von Kansas zu spielen, was so angedacht war. Das war jetzt, ja, jetzt müssen wir halt nochmal warten, was dann 22 mit sich bringt.
Aber du bist schon noch, also was, du hast schon noch Sachen jetzt, wo du dich dann nächstes Jahr drauf freuen kannst, oder im Support?
Im Support, also die Tourneen, die verschoben wurden, die werden nachgeholt. Mit ZZ Top bin ich seit 2009 regelmäßig unterwegs, also war jetzt auf 5 Tourneen dabei. Billy Gibbons ist ja mit mir auch befreundet. In meinem Buch, das ich gerade schreibe, also über den Sigi als Gitarrist, als Musiker, als Mensch mit Werten und mit allem Sozialen, was auch bei mir hinten dran steht, mache ganz sehr gerne natürlich auch mit meiner Gitarre viele Benefizzahlen. Das war auch schön, dass in Corona-Zeiten durfte ich ein paar Mal im Hof von Behindertenheimen spielen, das, was ich ja
Schön.
schon seit über 10 Jahren mache, und für Menschen in Not, da gibt es viele Programme von mir, also auch zusammen mit Peter Maffay für die Drachenkinder, haben wir Tabaluga-Gitarre, oder mit Carlos Santana habe ich für Kinder einige Aktionen gemacht, auch mit Gitarren, die er signiert hat, teure Gitarren, und die ich im Vorprogramm von ihm gespielt habe und dann im Radio wieder gespielt habe, hier bei uns im Baden-Württemberg, SWR1 und im Radio 7 waren Sachen. Also solche Dinge sind mir sehr, sehr wichtig für den Mensch, von Mensch für den Mensch. Und es gibt ja nichts Schöneres, mit seinem Hobby, mit der Liebe zur Musik, sich zu erfreuen und andere zu erfreuen und dann dazu noch helfen zu können. Und das sind Dinge, die kann ich dennoch machen in einer Form, obwohl jetzt unsere Branche, muss ich dann auch wieder sagen, auch schwer durchhängt, weil eben ja auch nichts verdient werden kann. Jetzt können wir halt sagen, okay, wir leben in einem Staat, der sich schon um die Dinge kümmert, aber die Kultur und die Kunst stehen schon ein bisschen weiter hinten an. Also ich fühle mich wohl, in Deutschland zu leben, auch weil das ganze Gesundheitswesen und eigentlich alles funktioniert. Und letztendlich sitzen wir jetzt ja gerade weltweit in einem Boot. Und den Job, den ich dann dadurch öfters ausübe, ist, weil ich ein Bandleader bin. Ich spiele oftmals mit Orchester, mit 100 Leuten auf der Bühne, verschiedene Orchester, die Nürnberger Symphoniker, Stuttgarter Philharmoniker, Frankfurter Symphoniker. Und das Ganze drumherum mit verschiedenen Bandensembles tauscht man sich natürlich viel aus, wenn man so viel Zeit hat wie jetzt ohne Engagement. Und da geht es auch manchen wirklich nicht gut, weil er vielleicht zu wenig Geld hat und vielleicht, weil die Psyche auch drunter leidet. Vor allem jetzt nach über einem Jahr merke ich schon, dass manchen auch so von der Grundhaltung nicht mehr ganz so gut geht. Und dann gibt es ja auch ältere Musiker, mit denen ich sehr gerne spiele. Bin ja auch nicht mehr der Jüngste so, aber doch noch, ja, wenn man die Musik anhört, bin ich schon relativ jung, sage ich mal so, genau, frisch. Aber es gibt ja auch ältere Rocklegenden, mit denen ich zusammenarbeite. Da weiß ich auch nicht, wie es denen dann hinterher geht, weil durch dieses keine Auftritte, kein Publikum, kein Applaus, fehlen ja Glückshormone, Endorphine, es fehlt das Adrenalin, das dich immer irgendwie frisch hält, weil du immer wieder von Auftritt zu Auftritt fährst und hast ja eine gewisse Erwartungshaltung. Also man wird sicherlich lethargischer und aber auch geistig weniger aktiv und vielleicht emotional auch weiter runtergefahren, was natürlich schon sehr traurig ist auf eine Art, ja.
Absolut. Boah, jetzt hast du so viel angesprochen, jetzt muss ich gerade überlegen, wo ich da ansetze.
Genau,
Nein, nein, ist ja, du,
rede
das ist mir ja tausendmal lieber, als wenn ich hier der bin, der mehr redet. Dafür ist, die Leute wollen ja von dir hören, deswegen klicken sie auf dieses Interview, da hören sie es an.
Weißt du, ich bin bei meinen Konzerten, bin ja der Moderator, wenn ich mit den Orchestern spiele und spiele, ich mache ja dann Songs wie Rosanna oder Bohemian Rhapsody, Stairway to Heaven, also mit diesen verschiedenen Orchestern. Ich erzähle ja zu jedem Song auch eine Geschichte und dann gibt es natürlich auch die Geschichten, weil ich mit vielen von diesen Originalmusikern ja gearbeitet habe oder wenn ich erzähle, ich habe mit Jimmy Page von Led Zeppelin auch einen Verstärker nach New York geschickt, in Madison Square Garden, also gibt es, und Bernie Marsden mit dem, also gibt es tausende Geschichten, deshalb bin ich wahrscheinlich, du schneidest ja dann das Passende raus, aber ich bin völlig, David, ich bin völlig unterfordert. Ich merke es selber, wenn ich so quatsche. Das ist unglaublich. Der Sigi Schwarze hat zu wenig zu tun. Ja, gut, aber.
Einfach viel zu erzählen, würde ich sagen.
Ja,
Ist ja auch
genau.
in Ordnung. Jetzt haben wir schon ganz viele Namen gehört. Jetzt warst du schon mit vielen auf der Bühne, hast zusammengearbeitet. Von all den Persönlichkeiten, mit denen du zusammen musiziert hast, von denen du wirklich erster Hand die musikalischen Fähigkeiten gesehen hast, was mich jetzt interessieren würde, irgendjemand, der bei dir hängen geblieben ist, einfach weil er vielleicht gerade besonders gut war oder weil du dir vielleicht mehr erwartet hättest, würde mich einfach mal interessieren, von jemandem, der wirklich ja schon mit vielen zusammengearbeitet hat.
Ja, also für mich nach wie vor sehr beeindruckend Michael Schenker, den ich als 15-Jähriger in Heidenheim, als er noch bei den Scorpions gespielt hat, angehimmelt habe. Dann hat er ein Jahr später die Karriere gestartet mit UFO, mit seinen eigenen Songs Doctor, Doctor und Rock Bottom, Sachen, die bei euch auch am Sender gespielt werden. Und der hat dann 1980 sein eigenes Projekt Michael Schenker Group gegründet und wir sind uns begegnet 2004. Da habe ich ihn einfliegen lassen für eine Produktion von mir. Das war die Guitar Legends Album im Zuge der Stromgitarrenausstellungen in Mannheim und in Berlin, wo insgesamt 100.000 Besucher waren. Und da hatte ich die Idee, eine CD mit Gitarrenlegenden aufzunehmen dafür. Und da war unter anderem der Frank Dietz von Peter Maffay, ein ganz enger Freund von mir, oder Alex Conti von Lake und Jeff Whitehorn, Procol Harum, Roger Chapman mit dabei und den Michael wollte ich auch haben. Und der kam dann rübergeflogen. Also ich habe ihn einfliegen lassen und daraus hat sich dann eine Freundschaft gebildet. Wir haben Live-Konzerte gespielt und es war für mich beeindruckend, was er für ein Feeling hat, einen Ausdruck in seinem Gitarrenspiel und dass er sich dann mit mir auch in kleinen Clubs herumgetrieben hat unter dem Namen Sigi Schwarz und Michael Schenker. Und wir haben auch Platten so produziert und da kam Fernsehteam zum Auftritt 2004 aus Polen und eins aus Japan. Who the hell is Sigi Schwarz? Dass der Michael Schenker da mit diesem großen Gitarrenhelden in Japan ist, ja ein ganz großer Macher. Und wir haben dann er hat auf mehreren Alben bei mir gespielt. Wir waren gemeinsam auf Tour unter dem Namen. Er hat mit mir nachts die Marshalls ausgeladen und hat gesagt, Sigi, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht. Aber das war eine tolle Begegnung. Und ich habe im Gegenzug hat er auch gesagt, ich möchte, dass du mich produzierst. Und so waren es dann bei dem Album Tales of Rock'n'Roll 2005 habe ich ein paar Sachen produziert und aufgenommen bei uns im Studio damals in Neu-Ulm und 2007 In the Midst of Beauty, das Album, und habe die Band zusammengestellt, damals den Don Airey von Deep Purple dazu gebucht, hatte den Simon Phillips von Toto am Schlagzeug und den Neil Murray als Bassist, der Bassist von Whitesnake, und Gary Barden war der Sänger, und das Album ging auch in die Charts. Also Michael ist seit 2007 unglaublich auf einer tollen Spur und sehr fleißig und arbeitet dran. Das war jetzt ziemlich ausführlich, könntest du ja was rausschneiden. Also wir haben beeindruckend für mich war, wo wir uns, also mein großes früheres Gitarrenidol, der mit mir im Studio arbeitet, wir dann uns für eine Tour vorbereiten, ein paar Gitarrenlicks im Hotelzimmer spielen und dann rausgehen auf die große Bühne. Also es waren schon tolle Erfahrungen. Aber diese Geschichte könnte ich eben auch von anderen erzählen, von Chris Thompson oder von Bernie Marsden und Pete Yorick und von ganz vielen von meinen früheren Idolen, wo ich einfach sage, Mensch, die sind tolle Menschen. Wir haben das Herz schlägt auf der richtigen Ebene. Wir haben Respekt voreinander. Ich bin der Kleinere, also der Unbedeutendere namentlich, aber der Respekt und die Philosophie und die Werte vom Leben sind die gleichen. Also das sind schon schöne Sachen. Und dann weiß man, dass der Star, der den Star, also keiner war jetzt in meinem Umfeld, wo ich sagen musste, das ist der Star, der zwar zum Star gemacht wurde und dann eben abgehoben ist, sondern die haben alle diese Dankbarkeit und Demut dem Leben und der Kunst und Kunst gegenüber, weil nichts im Leben ist selbstverständlich. Das ist ja auch meine Prämisse. Also wir leben auch immer in der Resonanz, wenn das passt wieder zur Musik. Das, was wir aussenden, gehört auf uns zurück. Und daher, Erfolg ist auch dann gleich wieder was Relatives, ist eigentlich die Folge von dem, was wir tun. Und ich denke, wenn wir gute Töne nach draußen spielen, dann kommt auch was Gutes zurück. Also.
Schön gesagt. Ja. Gibt es da noch jemanden, irgendeins vielleicht von deinen Idolen, mit denen du gerne noch zusammenarbeiten würdest, ob jetzt live oder im Studio, den du bis jetzt noch gar nicht hattest?
Ja, also nachdem ich ja so Tourneen gespielt habe, jetzt hole nochmal aus mit Santana, mit ZZ Top regelmäßig dabei bin, mit Foreigner, mit den Scorpions, die mit mir befreundet sind, Rudolf Schenker und Matthias Japs, oder mit Toto, mit denen ich ja ganz eng befreundet sind, die auf meinen Produktionen ja mitspielen, Bobby Kimball früher und Steve Lukather, Simon Phillips. Also es sind ganz viele von diesen Leuten, die ich selbst, wo ich mir die Schallplatten gekauft habe, die ich von frühen Tagen verehrt habe, sind Freunde geworden, wir sind Partner geworden. Aber einen, genau, groß ausgeholt vom Sigi Schwarz, den gäbe es noch. Den habe ich in München auch öfters auf der Bühne gesehen. Ich war noch nie im Vorprogramm von ihm, habe ihn auf vielen Bühnen gesehen. Das ist Mr. Slowhand Eric Clapton. Das war so der Initialfunke für mich. Es gab zwei Starter. Ich habe vorhin berichtet von Neil Schon, Michael Schenker und Van Halen. Das war meine Rockwelt. Aber angefangen hat alles in dieser Woodstock-Zeit. Das kommt dann auch in meinem Buch zur Geltung. Und der Woodstock-Zeit, da waren eben Gitarristen Jimi Hendrix, klar war Carlos Santana, Elvin Lee, 10 Years After, aber zu der gleichen Zeit waren Eric Clapton und Jimi Hendrix, das waren eben für meine Generation die Wegbereiter. Und es ist für mich immer Gänsehaut-Feeling, wenn ich Clapton höre. Da kommt bei mir die Musik her, da kommt das Gitarrenspiel her. Also Eric Clapton, das wäre noch ein Wunsch, mit ihm die Bühne teilen zu dürfen, ein paar Töne hin und her zu spielen. Yeah.
Man kann ja noch nach den Sternen greifen.
Genau, ja. Ja. Und wenn ich dir sage, wenn ich meine Geschichten aus meinem Buch, die ich jetzt mit einem Autor ja viele, viele, viele Stunden, Tage verbracht habe, so lese, dann kann ich nur sagen, wie dankbar und demütig ich sein darf, weil so viele wunderbare Dinge, die ich mir gewünscht habe, als Musiker, sind wir jetzt gerade zum einen, aber auch als Gitarrenhändler und als Veranstalter in allen Formen des Lebens, sich mir aufgetan haben. Also daher kann ich, womöglich, kommt doch mal der Anruf von Eric Clapton.
Ja, du, ja. Wenn man, wie du es gesagt hast, wenn man dankbar ist für das, was man hat und Positives rausgibt, wer weiß, was zurückkommt.
Ja. Also. Ja, genau. Also das wäre, aber ich freue mich jetzt erstmal wieder auf die Menschen, die ich mit meiner Musik erfreuen darf, die Bühnen, auf denen ich spielen darf, ja.
Ja, auf jeden Fall. Wie geht's denn jetzt? Also was hast du denn jetzt dieses Jahr so geplant, jetzt wo das Album raus ist? Also, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie mal Livestream-Konzert ist immer so, weißt du, so halb über der Hose rumgefummelt, ja. Das ist ja nichts.
Genau, ist nichts. Ne? Also Livestream hatte ich viele Angebote, bringt es eigentlich nicht wirklich. Also muss ich sagen, das steht mir jetzt gar nicht danach. Ich würde gerne mit einer großen Orsa-Besetzung das erste Mal wieder auftreten, weil ich habe so ein Programm, das hieß, also der Weihnachtsrock, der Xmas Rock in Heidenheim, der ganz obligatorisch seit langen, vielen Jahren von mir veranstaltet, wird mit Allstars, da sind immer 20 Musiker dabei, das hatte ich jetzt verlegt auf den März und das hieß dann Good Hope Rock, also wenn wir gedacht haben, könnte laufen, war ja natürlich auch nichts. Diese 20 Musiker oder diese große Besetzung, wo auch der Andreas Kümmert, der auch ein bekannter deutsches Gesicht, den ich auch produziert habe, dabei ist, das würde ich gerne zusammen auf die Bühne bringen, irgendwann mal. Das wäre jetzt eine Sache, aber als nächstes, aber das wird jetzt für 2021 auch nicht laufen. Dann, was könnte ich mir jetzt wünschen? Ich habe Songs für ein nächstes Album.
Ja?
Könnt ins Studio gehen, ein neues Album machen. Ich habe schon wieder fertige Songs. 14 Songs sind schon fertig mit dem Dave Schäfer zusammen. Wir könnten produzieren gehen. Weiß ich nicht, wie Sinn das jetzt macht, im November das Album rauszubringen, wenn wir noch vorher noch gar nicht The Fire Inside promotet haben und gespielt haben. Dann liegt dann vielleicht das Fire Inside im Archiv, weil man ja der Künstler so ist, wenn er was Neues hat, ist eine neue Liebe und dann hängt er da alles rein und vergisst das Alte. So, ja, das anscheinend ist so, ich habe es auch schon gemerkt, dass es so sein kann. Und dann ist aber das Buch, das ich gerade verfasse, das hätte jetzt einen schönen Lauf gehabt, weil ich das auf der Frankfurter Buchmesse vorstellen hätte wollen. Also ich bin mit verschiedenen Verlagen im Gespräch, die sind interessiert dran und auf der Buchmesse in Frankfurt im Oktober wäre ich zugleich auch der musikalische Direktor von der Musikmesse Frankfurt gewesen, weil die Musikmesse Frankfurt 2021, ich als musikalischer Leiter, verschoben wurde auf dieses Frühjahr 21 und dann auf Oktober 21 und jetzt auf April 22. Und es wäre natürlich klasse, ich Ziggy Schwarz komme mit Buch, ich musikalischer Leiter, ich habe All-Star-Besetzung, auch mit Bernie Marsden, mit Jennifer Batten von Michael Jackson, das war alles schon vorbereitet für letztes Jahr und gebe dann ein paar Kliniks auf der Musikmesse, wir spielen als Gesamtensemble ein paar Mal und das Buch wird von einem Verlag veröffentlicht und ich kann Gitarre spielen, kann reden und habe meine Visitenkarten dabei. Sozusagen, aber mit dem Feeling dafür, also jetzt nicht der Hans Dampf in allen Gassen zu sein, sondern einfach in der Wertigkeit von der Musik das Ganze stimmig abzuhandeln. Ja.
Das heißt jetzt praktisch alles auf 2022, was du gerade runtergebetet hast, alles
jetzt dafür. Ja, alles, jetzt kann ich mein Gebet geht auf 22. Es wird nichts anderes geben. Also ich werde jetzt diesen Sommer wieder, da gibt es ja in Bayern gibt es die Regens-Wagner Behinderteneinrichtung, wo ich regelmäßig schon gespielt habe, weil ich das wichtig finde, weil man mich auch mal gefragt hat vor Jahren. Und so ein paar Benefit-Sachen gibt es jetzt noch dieses Jahr zu spielen. Und sonst eben warten, ja, was kommt. Also heute haben wir ja wieder, die Zeiten sind ja wieder neu auf, die Karten werden ja gerade wieder neu gemischt, genau für die Regeln. Wir wissen auch nicht, wie es jetzt, will ich auch nicht politisch werden. Das bringt auch nichts, weil das ist alles immer Mutmaßungen. Was kommt, wie ist unsere, was passiert mit dem Impfverhalten und wie geht es denn weiter? Also das wissen wir ja alle nicht wirklich. Daher, da halte ich mich eigentlich auch raus und gebe mich der Sache hin, wie sie kommt, passe mich an und lass mir auch mal die Freiheit nehmen, weil ich sage, jetzt bin ich ein Kind der 70er, wo ich angefangen habe, Gitarre zu spielen. Ich habe jede Freiheit in meinem Leben gehabt und bin für die dankbar. Und meine Eltern waren Kriegsgeneration, da war alles ganz anders. Und deshalb sage ich jetzt passe ich mich halt an. Also man wird mir sagen, wie ich mich zu verhalten habe und so verhalte ich mich. Ja. Weil ich ja Verantwortung trage für mich und für meine Mitmenschen.
Amen.
Amen, genau.
Da kann man seinen Johannes so drunter setzen, würde ich sagen.
Genau, ja. Ja, sonst hat meine Tante aus Frankreich, die hat immer, hat schon früher gesagt, also so, die lebt jetzt leider nicht mehr, jetzt meine Mutter, die Schwester, der Siegfried, also ich war für die alle immer der Siegfried, also gut, für Sigi dann, ja. Aber der Siegfried, das wäre ein guter Pfarrer geworden.
Ja, ja, ich stelle es mir vor, vorne nach dem Armen noch ein kurzes Tapping-Solo hinhauen oder sowas, fände ich super.
Ja. Ja, also ich spiele ja seit vielen Jahren, seit über 10 Jahren für die Vesperkirche, also für die Obdachlosen in Heidenheim. Da kommen immer 800 Menschen in diese Pauluskirche, ist das, also eine evangelische Kirche ist das, und da wird die Vesperkirche abgehalten, und das ist dann wie mein Wohnzimmer. Und das ist so schön für mich, also tatsächlich, da predige ich auf eine Art, weil das sind Herrschaften, das sind Kinder, das sind mehrere Generationen, vom Enkelkind bis zum Großvater. Mhm. Und mich kennt man jetzt in diesem kleinen Heidenheim, hat 50.000 Einwohner, da kennt mich jeder aus der Zeitung und vom Hören sagen, oder sowieso, weil ich viele Dinge hier tue. Und dann kommen da Leute nachmittags in die Vesperkirche, die kommen zu mir dann vor an den Altar und sagen, Herr Schwarz, jetzt habe ich Sie mal live gesehen. Sonst sehe ich Sie nur in der Zeitung. Und ich begrüße die Leute mittlerweile immer so, dass es so schön ist, dass sie generationsübergreifend kommen, weil die älteren Herrschaften könnten ja gar nicht zum Sigi Schwarz-Auftritt kommen, der abends ist, der laut ist und gar nicht so passt, da spiele ich ja Unplugged. Aber das ist schön für mich. Und da gibt es für mich auch so Erlebnisse, dass ich mich in der Vesperkirche, wie ich da mal gespielt habe, ruft mich eine Frau an, sagt, ihre Mutter hat Geburtstag, ob ich denn für ihre Mutter ein Wohnzimmerkonzert spielen könnte. Da sage ich zu der Frau, ja, das habe ich jetzt so noch nicht gemacht, das war vor 3 Jahren. Ja, aber kann ich mir schon vorstellen, da wollte ich ins Geld reingehen. Dann hat mich das zunächst mal nicht interessiert. Dann habe ich gesagt, ja, wie alt wird denn ihre Mutter? Und dann sagt sie, 80 Jahre. Nein, das ist eine coole Nummer. 80 Jahre. Also du verstehst mich schon richtig. Also ich mache junge Rockmusik eigentlich oder frische. Und die Frau, das habe ich dann gemacht. Das war so schön. Mit der akustischen Gitarre habe ich den halt die alten Beatles und also mit so Klassik gespielt, da waren dann die Tochter und Sohn mit Frau und es sind Tränen geflossen, es war so emotional schön und die emotionalen Sachen, das ist für mich eigentlich das Allerwichtigste. Das, also
gut, dann danke ich dir an der Stelle einfach schon nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, das hat mich wirklich gefreut.
Ja, hat mich gefreut, bis dann.
Danke, ciao. Rockantenne. Und das war es auch schon wieder mit einer neuen Folge der Rockantenne Heimatklänge. Wenn es euch gefallen hat, wir würden uns sehr über eure Meinung und eine Bewertung freuen. Wenn ihr immer extra nah dran sein wollt an den Bands aus der Nachbarschaft, abonniert einfach unseren Rockantenne Heimatklänge Podcast. Das komplette Rockantenne Podcast-Universum findet ihr übrigens auch ganz einfach auf rockantenne.de/podcasts. Wir sagen an dieser Stelle danke und bis zum nächsten Mal. Keep on rockin'.